wenn du uns ganz kurz, die Zeit läuft uns sonst ein bisschen davon, einfach noch 3, 4, 5 Sätze sagen kannst über dieses Thema. Von außen betrachtet sieht der Saudi-Arabien immer verstockt, wahhabitisch, stagnierend aus, aber Kenner, die viel hinreisen, zu denen gehörst du, zu den wenigen, sagen ja doch, es bewegt sich was im Innern des Landes. Ja, was bewegt sich denn?
Es sind so unscheinbare Dinge, wenn ich in einen Supermarkt reingehe, dann ertönt Musik. Dann denkt man, naja, ist halt so. In Saudi-Arabien ist es eine Revolution. Wenn ich in den Supermarkt gehe und da laufen, also läuft ein Paar, Mann und Frau, und ist schon viel mehr als noch vor 10 Jahren, aber immer weniger Frauen haben die Totalverschleierung. Dann in den Tagen, als ich dort war, ein Sinfoniekonzert eines japanischen Orchesters, Jazzkonzerte, Konzerte von saudischen Singern wie Mohammed Abdu und Abdul Majid, große Sänger, die in der Vergangenheit für Saudis nur in Dubai auftreten konnten. In Saudi-Arabien waren sie dann bei Hochzeiten, aber in der Öffentlichkeit nie. Solche Konzerte finden nun in Saudi-Arabien statt. Die Saudis geben etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes aus, um ins Ausland zu reisen. Und dort, in Dubai, in Paris, London, in New York und sonst wo, Geld auszugeben, um nur ins Kino zu gehen. Jetzt gibt es Filmfestivals bereits in Saudi-Arabien. Es gibt eine staatliche Filmförderung. Es gibt aber noch kein Kino, sondern die Filme werden immer noch in Dubai gezeigt oder eben privat. Und es gibt eine neue Kunstszene, also die Reportage, die ich gestern Nachmittag begonnen habe, habe ich mit einem dieser Stars dieser neuen Kunstszene eingeführt, der gerade aus Los Angeles zurückkam, wo er seit einem Jahr erst richtig tätig und bekannt, im LACMA eine Ausstellung hatte und dieser Tag ist dann Venedig, um sein Stück für die Biennale noch vorzubereiten.
Naja, das sind ja alles schöne Dinge. Aber jetzt, Arnold Hottinger hat es ja auch schon angesprochen, und du hast das letztes Mal, als wir in Kiew waren, erläutert, der Plan der Saudis, sich bis ins Jahr 2030 von der Ölabhängigkeit zu lösen und zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu werden. Und also wenn ich mir das so anhöre, was du jetzt sagst, dann habe ich meine allergrößten Zweifel, ob das in diesen nächsten 13 Jahren gelingt. Ohne Frauenbeteiligung, naja, jetzt höre ich wieder, klar, ich weiß schon, was jetzt kommt. Du sagst das natürlich, Frauen schon in einigen Universitäten, sind sie schon in einigen Sälen drin. Aber genügt das wirklich realistisch gesehen, um in 13 Jahren dieses Land, das ja auf dem absteigenden Ast sich befindet, was die Öleinnahmen betrifft, und die Ölressourcen sind, haben wir auch einmal gelernt, in dieser Runde eine trügerische Angelegenheit, weil die Saudis mit der bisherigen Technologie nur 25% dessen fördern können, was unter dem Boden liegt, wenn sie nicht gewaltig neu investieren würden. Und die sehen auf der anderen Seite natürlich die iranische Konkurrenz. Und für mich ist diese ganze Verteufelung Irans natürlich auch eine ökonomische Angelegenheit. Die Saudis fühlen, wir sind auf dem absteigenden Ast, die anderen sind auf dem vorläufig aufsteigenden Ast. Und jetzt kommen sie und sagen, also bis 2030 alles geändert. Und wenn ich dann höre, ich höre Musik, wenn ich in einen Supermarkt gehe und so weiter, Rainer, ich habe meine Zweifel.
Dann gehen wir ein bisschen mehr massiv, ich wollte das plakativ erklären. Mit dieser Vision 2030 haben die Saudis zum ersten Mal einen Plan, der über einen 5-Jahres-Plan hinausgeht. Es ist eine Vision und es wird sicherlich nur ein Teil davon verwirklicht. Und wenn aber die Messlatte hochgelegt wird und 50% erreicht werden, ist es schon gut. Zum Beispiel in diesem Jahr, diese Pläne sind von Jahr zu Jahr gibt es einzelne Initiativen, die abgehakt werden, deren Erfüllung ins Internet gestellt werden. In diesem Jahr sind es 734 einzelne Initiativen. Das sind so zum Teil für uns selbstverständliche Sachen wie die Koordinierung von den Ministerien, also zu prüfen, wer baut jetzt eigentlich in beispielsweise da auf ein Krankenhaus. Und da gibt es einen Fall aus dem letzten Jahr, da haben 4 Ministerien dort ein Krebszentrum bauen wollen. Und jetzt hat diese Behörde herausgefunden, wir brauchen da nur eines dieser Zentren. Die Saudis haben Gott sei Dank noch rechtzeitig erkannt, dass sie Iran natürlich hoffnungslos unterlegen sind. Iran, ein diversifiziertes, industrialisiertes Land mit einer gebildeten Bevölkerung, und die Saudis müssen das schnell aufholen. Bis zum Jahr 2030 müssen die Saudis für die junge saudische Bevölkerung 4 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Davon wollen sie bis 2020 1,2 Millionen schaffen. Im Vergleich dazu, zurzeit haben wir 1,8 Millionen.
Total.
Für die Saudis, für die saudische Bevölkerung. Und es gibt natürlich Widerstand, aber ich will zu kurz sprechen, es gibt eine gewaltige Unterstützung für diese Vision des zweiten Kronprinzen Mohammed bin Salman. Das sind die Frauen und das ist die Jugend. Und die Jugend, das sind 50% der Bevölkerung unter 30 Jahren. Und der Widerstand, die Religionsgelehrten, der Staatsapparat und diejenigen, die halt vom Wohlfahrtsstaat bisher gut gelebt haben.
Danke. Wir öffnen die Runde. Fragen bitte. Ich sehe Erich Häuselmann, kenne ich dich, ja, bitte.
Es geht, ich bin laut genug.
Nein, weißt, es wird nicht aufgenommen sonst. Wir brauchen es auf mit dem Mikrofon. Okay. Sonst haben wir eine Lücke und das schafft Verzweiflung.
Oman spielt im regionalen Kräftespiel zurzeit offenbar kaum eine Rolle. Könnte sich das ändern, wenn der Sultan einmal nicht mehr da ist?
Oman hat ja in den letzten Jahren also selten eine Rolle gespielt, was damit zusammenhängt, dass hinter Oman die arabische Wüste liegt und die trennt Oman vom Rest der arabischen Welt. Vor ihm liegt das Meer und das verbindet Oman mit dem Rest der Welt, mit Afrika, mit Indien. Das heißt, mein Oman war immer mehr oder minder abgeschnitten, lag am Rande. Aber Oman hat mit die besten Beziehungen aller Golfstaaten zu Iran und ist deswegen auch zurzeit an Verhandlungen der jemenitischen Kriegspartner beteiligt. Über Oman sind auch die viele amerikanischen Kontakte nach Iran gelaufen, um amerikanische Geiseln frei zu bekommen. Also Oman spielt im Hintergrund eine Rolle, weiß aber natürlich, dass es mit den Großmächten Saudi-Arabien und VAE nicht mithalten kann. Und zurzeit auch mehr oder minder warten auf die Nachfolge von Sultan Qaboos, die scheint geklärt. Aber es ist zurzeit Stillstand, weil Sultan Qaboos natürlich nicht mehr regieren kann und alle nur warten, bis die Weichen neu gestellt werden. Was am Land nicht viel ändern wird.
Dann haben wir Peter Baschi, wenn ich mich nicht täusche.
Die Macht von Saudi-Arabien war bisher ja das Öl. Und die westliche Welt muss sich halt am Ende auch fragen, wie lange dass man eine Regierung oder einen Staat unterstützt, der wie im Mittelalter absolutistisch herrscht. Niemand hat Rechte außer dem Königshaus. Und jetzt hat sich ja in den letzten Jahren die Situation drastisch verändert in Sachen Ölpreis. Also wir haben jetzt heute einen Ölpreis, der ist die Hälfte von, als er damals zu oberst war. In Amerika kann man mit dem Fracking, ich habe letztens gelesen, man brauchte ungefähr einen Ölpreis von $60, damit man Fracking machen kann. Und heute sind es, glaube ich, noch $30. Das heißt, diese Region wird für den Westen wahrscheinlich immer weniger wert. Und die Verhandlungen zwischen Amerika und Saudi-Arabien dürften ja vor dieser Situation sich verändert haben. Es ist also nicht mehr so wichtig wie früher. Dann kommt dazu, es ist bekannt, dass Saudi-Arabien einer der größten Terrorfinanzierer ist, wenn ich das richtig verstehe. In Amerika werden hunderte von Moscheen gebaut, die von den Saudis finanziert werden. Also wir haben hier eine Situation, wo man sich fragen muss, wie lange kann der Westen oder erlaubt der Westen, die Saudis wie absolutistisch, wie im Mittelalter zu herrschen?
Alle Versuche des Westens in der arabischen Welt, eine Demokratisierung auszulösen, sind gescheitert. Deswegen würde ich da die Hände lassen und setze lieber auf interne Entwicklungen und bin da zuversichtlich, dass es in Saudi sehr viele vernünftige Leute gibt. Saudi-Arabien ist übrigens ein Land, das von innen her ganz anders tickt, als wir es von außen auf das Land projizieren. Und das, meine, wir sehen immer so diese Gotteskrieger, diese Dschihadisten, aber also, ein Großteil der Leute wollen den Wandel. Sie wollen den Wandel nicht von außen aufgezwängt, sondern nach einem saudischen Tempo, das sie immer mehr beschleunigt. Ein paar wenige Worte, meine, das Öl wird von hier immer weniger nach Europa gehen, aus vielen Gründen, sondern immer mehr nach China und Restasien. Trotzdem ist der Ölmarkt Saudi-Arabien für Amerika wichtig, weil natürlich, wenn es hier Unterbrechungen gibt, steigt der Ölpreis und das trifft auch die Amerikaner. Dann die Sache mit der Terrorfinanzierung. Ich hatte ein langes, sehr interessantes Gespräch mit dem neuen Generalsekretär der muslimischen Weltliga, Rabit al-Islam al-Islami. Und diese Organisation ist im Wesentlichen ein Hebel der Saudis, gegründet 1962, um den Einfluss Ägyptens unter Nasser zurückzudrängen, mit Kraft des Islams. Und diese Institution war über Jahrzehnte das Instrument Saudi-Arabiens, um seinen Islam zu exportieren. Und ob in Afrika, auf dem Balkan, in Zentralasien, in Europa, die Saudis haben damit viele Moscheen finanziert, in denen auch in Saudi-Arabien ausgebildete extremistische Prediger tätig waren. Nun sagt der neue Generalsekretär, der seit einem Jahr im Amt ist und zuvor als Justizminister sehr viel in der Justiz geändert hat, die ja bisher ein Bollwerk der wahhabitischen Geistlichkeit war, der sagt, er komme gerade aus Belgien zurück und habe dort mit dem belgischen Justizminister gesprochen und habe ihm gesagt, die Saudis hätten hier vor ewiger Zeit mal eine Moschee gebaut. Und wenn er nur den geringsten Zweifel dran hat, dass da irgendetwas geschieht, was dem Belgier nicht gefällt, soll er es ihm sagen. Und im selben Nachmittag stellt Saudi-Arabien die Moschee ein. Und der, kein Zweifel, auch das ist ein Mohammed al-Isa, ist auch ein wahhabitischer Religionsgelehrter, der aber den Dialog mit anderen Religionen sucht, der auf interreligiöse Dialogveranstaltungen geht und der auch mir, das Interview wird in den nächsten Tagen erscheinen, gesagt hat, er will nur einen toleranten Islam. Der saudische Islam ist nicht besser als der andere Islam, ist nicht besser als andere Religionen. Und er will einen Dialog zwischen den Religionen, fördert nicht mehr den extremistischen Islam, sondern also immer kam das Gespräch darauf, der gemäßigte Islam und auch die, beispielsweise der politische Islam ist für ihn nicht gemäßigt, das kommt für ihn nicht in Frage. Er tritt für einen säkularen Staat ein, in dem die Politik von den Politikern gemacht wird und Religion eine Sache für die Einzelnen ist.
Aber den wahhabitischen Zweig des Islams kann man ja nicht als gemäßigt bezeichnen.
Kann man nicht. König Abdullah hat ihn, sagen wir, nach oben gebracht, hat ihn zum Justizminister ernannt, wo er dann angefangen hat zu sagen, Richter sollen nicht nur Religionsgelehrte sein, was bisher der Fall war, sondern Richter sollen auch in Jurafakultäten ausgebildet werden. Und das meint so, wenn der wahhabitische Islam an allen Fronten angegriffen wird, dann wird es wahrscheinlich scheitern. Also die Regierung, die Gesellschaft versuchen immer wunde Stellen des Wahhabismus, um da allmählich die Macht auszuhöhlen.
So, wir haben zwei Wortmeldungen von Oliver Schmidt und von Jens Bastian. Ich beginne mit Oliver Schmidt und bitte so kurz wie möglich.
Ich auch. Ich möchte gerade so kurz wie möglich daran anschließen. Das sind sehr interessante Entwicklungen, ganz junge. Es ist aber so, dass dennoch jahrzehntelang dieser Extremismus exportiert worden ist. Sie haben es jetzt dargestellt, das sind einseitige Goodwill-Erklärungen von der saudischen Regierung. Gibt es nicht die Möglichkeit, gerade die strategische Schwäche Saudi-Arabiens einmal auszunutzen, um in dieser Beziehung, die für uns ganz zentral ist und auch für den Krisenherd Balkan, einmal als Hebel zu benutzen und massiv Druck zu machen und nicht zu sagen, wir warten auf, dann wird punktuell was geschlossen, wenn irgendein Minister auf der personaler Ebene etwas sagt, sondern es wird jetzt systematisch ein Rückbau betrieben, sagen wir es mal ganz krass, eine Art Entgiftung dort, wo eigentlich über Jahrzehnte hinweg eine Vergiftung der Seelen durchgesetzt wurde. Ob das nicht Saudi-Arabien jetzt aus seiner strategischen Schwäche und der Notwendigkeit, Bündnisgenossen im Westen zu finden, an die Hand nehmen müsste.
Das genau ist ja ein Teil der Vision 2030. Und der Dreh- und Angelpunkt sind die Curricula für die Schulen, dass die verändert werden. Die Saudis, bei G20 im Juli wird das ein Thema sein, als jetzt Angela Merkel in Jeddah war, war das ein Thema, auch der Antiterrorkampf. Die westlichen Regierungen Saudi-Arabien arbeiten im Ausdrucken der Finanzströme zusammen, schon lange erfolgreich. Und da gibt es auch, was meine deutschen Gesprächspartner sagen, keinen Zweifel daran. Das heißt, wenn ein Saudi Geld ins Ausland mit irgendeinem religiösen Zweck überweisen will, darf das nur über ein Ministerium gehen. Und alles andere wird strafrechtlich verfolgt. Sogar, also das mag uns, sagen wir, juristisch etwas zweifelhaft erscheinen, wenn ein Saudi verbal einen Terroranschlag unterstützt, ist das auch schon ein Strafdelikt. Weil die Saudis haben natürlich den Terror stärker zu spüren bekommen als vielleicht von der Türkei ausgesehen, abgesehen jedes andere Land. 2015 und 2016 gab es jeweils 16 Terroranschläge in dem Land. Und deswegen, der letzte war im November 2016, und der saudische Terrorkampf gilt in der Regel als erfolgreich, wenn auch manchmal etwas zu martialisch. Im Zweifelsfall wird halt geschossen.
Jens Bastian.
Rainer, ich will noch mal kurz auf die Wirtschaft zurückkommen, und zwar die staatliche Erdölgesellschaft Aramco. Saudi-Arabien bereitet zurzeit vor, mit großem Aufwand auf internationalem Parkett, den weltgrößten Börsengang. Da streiten sich, ob die Londoner Börse oder die Wall Street oder irgendeine andere Börse der Welt diesen Börsengang dann auch leiten kann. Ist das Teil der Flexibilisierung, die du angesprochen hast, da auch der Modernisierung, oder ist es zweckmäßig erforderlich, weil eben auch Alternativen zu den ausgehenden Öleinnahmen gefunden werden müssen?
Zunächst einmal soll mit den 5%, egal wie viel danach herauskommen, weil der tatsächliche Wert von Aramco ist ja umstritten, aber nicht umstritten ist, dass 5% an die Börse gebracht werden sollen. Und dieser Betrag soll in den Staatsfonds, Public Investment Fund, fließen. Und dieser Fonds hat bereits 600 Milliarden Dollar. Und dieser Fonds soll in Saudi-Arabien Investitionen durchführen, die Arbeitsplätze schaffen und die technologisch nach vorne blicken. Das heißt also, zum einen ist es eine Notwendigkeit. Zum anderen, und die Saudis sind zurzeit klug in, also positive und auch schwierigere Entwicklungen zusammenzupacken, also aus der Not eine Tugend zu machen. Auf der anderen bedeutet das ja, dass Aramco seine Zahlen offenlegen soll. Und das ist die Revolution. Transparenz. Und das ist ein Wort, das ich in jedem meiner Gespräche mit irgendeinem Kabinettsmitglied gehört habe. Wir müssen transparent werden, sonst glauben uns die Leute nicht. Und die Leute müssen uns glauben, damit sie sehen, dieses Programm zeigt Fortschritt. Und da ist Transparenz eine ganz wichtige Sache. Als ich dort war, gab es eine Kabinettsumbildung, da wurde zum ersten Mal ein Minister für öffentliche Dienstleistungen, entlassen, weil ihm Unregelmäßigkeiten und Bevorzugung von Familienmitgliedern vorgeworfen worden sind, wurde strikt entlassen. Und das sind eben Sachen, wo ich denke, die wären vor 5 Jahren oder gar 10 Jahren undenkbar gewesen. Und deshalb glaube ich, das Land ist auf dem richtigen Weg. Die Frage ist nur, reicht das Tempo?
Kurze Frage noch von Beat Stauffer, kurze Antwort darauf hin von Rainer Herrmann. Wage ich zu prognostizieren.
Saudi-Arabien hatte schon vor den sogenannten arabischen Revolutionen einen schlechten Ruf im Maghreb, und dieser Ruf ist eher noch schlechter geworden. Wie geht Saudi-Arabien damit um? Nimmt man das überhaupt so wahr?
Also ohne den Maghreb-Staaten zu nahe zu treten, sie sind einfach zu weit weg. Also die Saudis haben dort zwar also viele Prinzen, vor allen Dingen natürlich Prinz Sultan mit dem größten Anwesen, hatte dort seine Sommerresidenz, aber die Maghreb-Staaten werden in Saudi-Arabien, also kam in meinen Gesprächen kein einziges Mal vor. Ist halt so. Also Iran ist halt näher.
Heidi Tagliavini, bitte. Wir überziehen jetzt absichtlich ein wenig.
Eine kurze Frage. Es ist das zweite Mal, dass ich das Wort Arroganz der Iraner höre. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch gehört. Für mich ist das, als Diplomatin, ist das ein interessanter Begriff. Und ich hätte vielleicht, das ist vielleicht meine Unkenntnis und Ignoranz, dass ich nicht viel darüber weiß. Wie würdest du das definieren?
Die Saudis und die Iraner sprechen ja miteinander. Und es gibt da verschiedene eben auch Leute, die ich kenne, also sprechen von der einen mit der anderen Seite. Und die Iraner haben da schon, den Begriff habe ich mehrfach gehört von Saudis. Also der stammt nicht von mir. Und die Iraner blicken in einem Maße auf diese Golfaraber hinunter, wir 2.500 Jahre Staatlichkeit, wir ungebrochene, funktionierende Institutionen, wir eine der großen Kulturen der Menschheit und ihr habt ein bisschen Öl, wart bis vor kurzem Beduinen und schmeißt jetzt mit dem Geld so um sich herum. Das heißt also, es ist, sagen wir, eine kulturelle Überlegenheit, die sie damit so zum Ausdruck bringen und das unabhängig davon, ob es Leute in Teheran sind, die für das Regime sind oder gegen das Regime sind. Das ist eine iranische Eigenschaft, auf die Golfaraber herabzublicken.
So, jetzt möchten wir noch etwas von Arnold Hottinger hören, bitte.
Es gibt eben doch eine psychologische Dimension. Und ist es nicht so, dass die Führung erkannt hat, was man tun soll? Sie hat aber auch erkannt, was man reden soll mit den Europäern. Aber was ist mit den Geführten? Was erwarten die? Und da ist mein Eindruck eben immer noch, die erwarten einen Lebensstandard und ein gutes Leben, wenig Arbeit, eine Rentnerexistenz. Und die kennen gar nichts anderes, wenn sie an die Zukunft denken. Und die Willigkeit, Arbeit zu leisten, ist vielleicht theoretisch da, aber kann die auch praktisch in 30 Jahren produziert werden? Das scheint mir das große Problem des Landes zu sein. Nicht, wohin man gehen will als Programm, sondern ob das Programm nun wirklich ausführbar ist. In der Lage, aus der man kommt, also vom Rentnerstaat zum produktiven Staat. Das ist das Problem. Und ich bin nicht sicher, ob die Bevölkerung da mitmachen wird. Sie sagen wahrscheinlich, die Jungen machen mit.
Ja.
Gut, wir müssen es abwarten.
Dann kurz drauf ein.
Ja, also Rainer Herrmann, bitte.
Wenn man an einen 40-jährigen Familienvater herantritt, der vom Staat sein Haus bekommen hat, dessen Wasser und Strom vom Staat subventioniert werden, der keine Einkommensteuer bezahlt und der einen überdotierten Job in irgendeinem Ministerium hat, der ist natürlich gegen Änderungen. Geht man in Kreise von 20- bis 25-Jährigen, die man in den Cafés trifft, beispielsweise, oder auch Künstlergalerien, die es alle vor ein paar Jahren nicht gegeben hat, dann sagen die, ich will die Welt kennenlernen. Ich sehe nun mittlerweile, was in der Welt möglich ist. Ich will reisen. Ich will mit der Welt verknüpft sein. Ich will raus aus Saudi-Arabien. Und nicht nur, um in Dubai Kino zu gucken und Mohammed Abdu zu hören, sondern ich will die Welt kennenlernen. Und ich war einen Vormittag in einem Vocational Training Center, in dem junge Saudis ausgebildet werden als Lufttechnik, Flugzeugmechaniker. Und habe mit denen geredet und die haben gesagt, naja, also mit den Händen, ja, haben wir schon ein bisschen gearbeitet, weil der Vater unter dem Auto lag und es so ein bisschen repariert hat. Aber als wir hierher gekommen sind, diese Maschinen gesehen haben und daran gearbeitet haben, das hat uns fasziniert. Und dann habe ich mit den amerikanischen Ausbildern geredet, was meint ihr denn dazu? Sagt er, das stimmt. die finden das faszinierend, so eine Maschine auseinanderzulegen und wieder zusammenzusetzen. Und die sagen, das, was sie hier in Riad nun haben, also das besteht seit, die haben jetzt im kommenden März die erste Graduiertenklasse, ist etwa das Niveau, was sie auch in Amerika auf dem Land haben. Also die sind zuversichtlich, es ist ein Generationsproblem.
Gut, vielleicht wissen wir in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wir diese Runde wieder durchführen, wissen wir vielleicht mehr. Vielleicht machen wir es ja in einem Jahr mal ohne oder anderswo und vielleicht in zwei Jahren wieder hier. Und in zwei Jahren können wir vielleicht neue Bilanzen ziehen, denn dann haben die Saudis nicht mehr nur 13 Jahre Zeit, sondern nur noch 11. Wir nähern uns dann dem Ganzen noch ein bisschen mehr an und dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter und dann ist vielleicht nicht nur die Musik im Supermarkt die eine Neuigkeit. Entschuldigung.